Heute geht die Predigtreihe um Gottes Willen, Gemeinschaft in die dritte Runde. Miteinander anbeten und Gott verherrlichen, das wird das Thema der heutigen Predigt sein. Und es wird um diese gewichtigen und bedeutsamen Verben anbeten und verherrlichen gehen. Und was man unter diesen Begriffen mitunter verstehen kann, das hat zum einen die Google-Recherche von Jörg vorhin schon ein bisschen aufgezeigt. Und das Video, das wir uns gerade angeschaut haben, das hat es auf eine andere Art und Weise gezeigt. Das war ein Ausschnitt aus dem Weihnachtsgottesdienst der Preston Wood Baptist Church aus Plano, Texas in den USA. Und dieser Weihnachtsgottesdienst, der enthält seit Jahren eine choreografisch aufwendig inszenierte Version dieses englischen Weihnachtsliedes Little Drummer Boy mit einer aufwendigen Licht- und Lasershow, mit diesen fliegenden Trommlern, die durch den Saal gezogen werden, mit einem großen Chor, diesen Wortspielen, die dann immer passend auf den Vorhängen, die hin und her geschoben worden sind, angezeigt wurden. Anbetung und Verherrlichung Gottes als eine bombastische Inszenierung, um die Größe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Und ihr könnt euch vielleicht dann vorstellen, dass das Krippenspiel bei dieser Kirche auch dann beinhaltet, dass auch Engel durch die Gegend fliegen und dass wirkliche Kamele mit den drei Weisen über die Bühne laufen und so weiter. Das, was wir gerade gesehen haben, das mag in seiner Form vielleicht modern sein, neuartig sein, Bombast des 21. Jahrhunderts. Aber die dahinterstehenden Gedanken und Überzeugungen, die sind es überhaupt nicht. Die sind alt. Denn wenn es um Verherrlichung Gottes geht, da hat das Christentum zum Beispiel bombastische Kirchen hervorgebracht, die allein schon durch ihre beeindruckende Größe, durch diese äußere Größe, die Höhe und die Länge, die Weite und die Größe Gottes widerspiegeln sollen. Und so verletzten uns hier in Deutschland zum Beispiel Kirchenbauten wie der Dom in Köln oder zu Speyer zwangsläufig ins Staunen und vielleicht ja auch in Ehrfurcht, obwohl diese Kirchen noch nicht mal zu den Top 10 der größten Kirchen weltweit gehören. Aber geht es bei Anbetung und Verherrlichung Gottes wirklich um Größe und um Prunk und um Bombast? Und wieso braucht es für Anbetung überhaupt die Gemeinde? Diesen Gedanken möchte ich mit euch heute Morgen etwas nachspüren in der Predigt. Wenn wir in die Zeit des ersten Bundes mit Gottes, mit seinem Volk Israel zurückblicken und damit auch einen Blick in die orientalischen Kulturen werfen, dann begegnet uns tatsächlich die Vorstellung, dass göttliche Herrlichkeit etwas mit äußerer Wahrnehmbarkeit zu tun hat. Im orientalischen Raum zur Zeit Israels, da war die Vorstellung verbreitet, dass die weltlichen Herrscher Götter oder Göttersöhne sind. Und ihre Paläste, ihre Prachtbauten, die waren daher nicht nur ein Symbol für die weltliche Macht, sondern auch gleichzeitig ein Symbol für die vermeintliche Größe des Gottes oder der Götter, für die die Herrscher stehen. Und heute stehen uns diese monumentalen Bauten vor Augen, zum Beispiel in Ägypten der Karnak-Tempel in Luxor. Das war so ein Ort der Anbetung eines Gottes in Form von Festen, von Prozessionen, von Opferriten, aber eben allein auch schon durch diese schiere Größe ein Ausdruck für die Verherrlichung der Gottheit. Und das Volk Israel stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar. Die Verehrung Jahwes und der Bund mit Gott brauchten ein äußeres, sichtbares Zeichen. Und so versteht es das Volk Israel als Auftrag Gottes, Gott schon während der Wüstenwanderung einen mobilen Tempel, ein eigenes Wohnzelt, die Stiftshütte zu bauen und auszustatten mit viel goldenem Inventar, mit einer prunkvollen Transporttruhe für die beiden Tafeln, mit den 10 Geboten, die Bundeslade, in der die Tafeln aufbewahrt werden, die den Bundesschluss Gottes symbolisieren. Und dieser mobile Tempel, der konnte in Sachen Pracht und Prunk natürlich keinesfalls mithalten mit diesen majestätischen Steintempeln der sesshaften Völker in Ägypten oder Mesopotamien. Aber sehr wahrscheinlich war das Zeltheiligtum der Israeliten unter den mobilen Heiligtümern von nomadischen Völkern damals ein sehr herausragendes und besonders prachtvolles. Man weiß heute aus Ausgrabungen und auch zum Teil aus Anspielungen im Alten Testament, dass wohl auch andere nomadische Völker solche mobilen Heiligtümer hatten. Aber das, was wir in 2. Mose lesen von der Stiftshütte, wie sie ausgestattet war, das scheint auf ein besonderes mobiles Heiligtum zu schließen. Verherrlichung Gottes in sichtbarer Form spielt dann aber auch nach der Besiedlung des verheißenen Landes eine große Rolle. Der König Salomo lässt den ersten festen Tempel für Jahwe bauen. Und in 1. Könige 6 wird sehr detailliert beschrieben, aus welchen besonderen Materialien dieser Tempel gebaut wurde, was da alles mit Gold überzogen wurde, wie groß diese riesigen Cherubim im Allerheiligsten waren mit ihren 5 Metern Flügelspannweite. Und der Höhepunkt dieser Form der Verherrlichung Gottes war dann tatsächlich erst zur Zeit Jesu erreicht. Als der König Herodes der Große den 2. Tempel, der nach dem babylonischen Exil gebaut wurde und marode geworden war, als er diesen Tempel umbauen ließ zu einer riesigen Tempelanlage, die bis heute in der Archäologie als die größte Tempelanlage im vorderorientalischen Raum zur Zeit Jesu gilt. Zur Zeit des ersten Bundes mit Gott und seinem Volk Israel spielt das Heiligtum für die Anbetung und die Verherrlichung Gottes die zentrale Rolle. Und zwar nicht zuletzt, weil das Heiligtum als Ort, als Aufenthaltsort der Herrlichkeit Gottes geglaubt und erlebt wurde. So heißt es zum Beispiel in 2. Mose 40, 34 bis 35, dann bedeckte die Wolke das Offenbarungszelt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte das Offenbarungszelt nicht betreten, denn die Wolke wohnte darauf und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Oder 1. Könige 8 berichtet davon, wie die Bundeslade aus der Stiftshütte in den neu eingeweihten Tempel überführt wird. Und dann heißt es da in Kapitel 8, 10 und 11, als dann die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn und sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und dort, wo Gott wohnt, da ist für das Volk Israel auch der Ort, wo er hauptsächlich anzubeten ist. In zahlreichen Psalmen wird die Bedeutung Zions und des Tempels herausgestellt. Psalm 68, Vers 30. Aufgeboten hat dein Gott deine Macht. Bekräftige Gott, was du für uns getan hast, von deinem Tempel aus, hoch über Jerusalem, wo dir Könige Tribut entrichten. Oder Psalm 138, Vers 2. Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen Tempel hin, will deinem Namen danken für deine Huld und für deine Treue, denn du hast dein Wort größer gemacht als deinen ganzen Namen. Oder Psalm 84 in Auszügen. Wie liebenswert ist deine Wohnung, du Herr der Herrscharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch, sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Sperling fand ein Haus und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein Gott und mein König. Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Ja, besser ist ein einziger Tag in deinen Höfen als 1000 andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten der Frevler. Und neben der Konzentration auf den Tempel als Ort der Verherrlichung Gottes weisen zahlreiche Aussagen im Alten Testament auf das Anbeten und das Verherrlichen Gottes in der Gemeinschaft hin. Das erste Mal ist in 2. Mose 12 von einer heiligen Versammlung zur Anbetung und Verherrlichung Gottes die Rede. Nämlich den Versammlungen, die das Passafest rahmen und in denen die Errettung aus der Sklaverei in Ägypten erinnert wird. 3. Mose 23 nennt dann weitere jüdische Feste, die als heilige Versammlung begangen werden sollen. Und allem voran wird der Sabbat genannt. Nach 6 Tagen der Arbeit soll der Sabbat der Tag der heiligen Versammlung sein. 3. Mose 23, 3. Und wiederum bezeugen zahlreiche Psalmen im Alten Testament diese gemeinschaftliche Anbetung Gottes. Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung. Ich erfülle mein Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Psalm 22. Oder Psalm 35, 18. Ich will dir danken in großer Versammlung, vor zahlreichem Volk dich loben. Die Himmel preisen deine Wunder, Herr, und die Versammlung der Heiligen deine Treue. Psalm 89, 6. Oder ein letzter, Psalm 149, Vers 1. Halleluja! Singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen. Was das Thema Anbetung angeht, so hat sich bis zur Zeit Jesu im Volk Israel auch schon etwas verändert. Vermutlich bedingt durch das babylonische Exil und die Zerstörung des salomonischen Tempels in Jerusalem verlor der Tempel als zentraler Ort der Anbetung Gottes an Bedeutung. Anbetung in der Versammlung, gerade auch zu den besonderen Festtagen und allem voran am Sabbat, musste gerade im babylonischen Exil anders gelebt werden. Und mit der Zeit bildeten sich die ersten Synagogengemeinschaften heraus. Und sie waren zur Lebzeit Jesu offenbar eine feste Größe und Tradition im jüdischen Volk geworden. Vor allem wiederum für die heiligen Versammlungen zum Sabbat. Jesus selbst nimmt immer wieder an diesen Synagogen-Gottesdiensten teil. Doch durch das Kommen Jesu verändert sich etwas ganz grundlegend in Sachen Anbetung. Und vor allem auch in Sachen Verherrlichung Gottes. Denn Gott legt sich nicht mehr auf einen konkreten Ort fest, an dem er sich finden lässt. Gott bindet sich nicht länger an ein Gebäude, egal ob es aus Stoff oder aus Steinen ist. Denn Gott wird Mensch. Und er wartet nicht länger darauf, dass Menschen zum Ort seiner Herrlichkeit pilgern, sondern er selbst geht in Jesus zu den Menschen und lässt sie seine Herrlichkeit erleben. Menschen können Gottes Herrlichkeit erleben in Heilungen. Und seine Herrlichkeit bringt Menschen zurück in die Freiheit, richtet sie auf, versetzt sie in Staunen, versorgt sie und lädt immer wieder zum Glauben an den Sohn Gottes ein. Und diesen Weg beschreitet Gott konsequent weiter. Jesus hat seinen Jüngern seinen Heiligen Geist als Beistand und Tröster verheißen. Und die Sendung seines Geistes auf seine Jünger am ersten Pfingstfest, von dem in Apostelgeschichte 2 am Anfang erzählt wird, macht deutlich, dass Gott seitdem mit seiner Herrlichkeit in den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Jesu wohnt. Paulus beschreibt es in Galater 2,20 mit den Worten: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es: Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Und in 1. Korinther 3,16 und 6,19, da verbindet Paulus gleich zweimal den Gedanken der in uns wohnenden Herrlichkeit Gottes mit dem Bild von einem Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott hat sich dafür entschieden, seine Herrlichkeit in dieser Welt nicht mehr in prachtvollen Gebäuden abbilden oder durch Prunk und Bombast darstellen zu lassen, sondern durch all diejenigen, die an ihn glauben. Durch alle, die sich durch Gottes Geist zu lebendigen Tempeln machen lassen. Es ist ein Stück weit zurück zu den Wurzeln, zu dem mobilen Heiligtum Gottes. Nur dass es jetzt eben nicht mehr um Stoffe und um Blattgold und Schnitzereien und bestimmte Holzsorten geht, sondern um uns als Menschen. Und so begegnet uns im Neuen Testament auch immer wieder die Bezeichnung Heilige für Christen. Vor allem Paulus und der Hebräerbrief benutzen diese Bezeichnung. Paulus schreibt den Kolosserbrief an die gläubigen Brüdern und Schwestern in Christus, an die heiligen gläubigen Brüdern und Schwestern in Christus. Und fordert dann später auf, bekleidet euch also als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Doch im Epheserbrief begegnet diese Verknüpfung von Zusage des Heiligseins mit einem Anspruch. Von Unzucht aber und Unreinheit jeder Art oder von Habgier soll bei euch, wie es sich für Heilige gehört, nicht einmal die Rede sein. Die gelebte Verherrlichung Gottes hat in der Tat etwas mit dem eigenen Leben und mit der eigenen Lebensführung zu tun. Dabei geht es aber nicht um eine bestimmte moralische Gesetzlichkeit, in denen Befolgung Gott verherrlicht wird, sondern die Grundaussage auch aller moralischen Ermahnungen, vor allem in den Paulusbriefen, entspricht dem, was Paulus in pointierter Weise in Römer 15, Vers 7 formuliert. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre bzw. zur Herrlichkeit Gottes. Wir verherrlichen Gott in allererster Linie darin, dass wir die Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, in uns und durch uns wirken lassen. In unserem Miteinander untereinander, in der Gemeinde und in unserem Miteinander mit anderen Mitmenschen. Die Verherrlichung Gottes ereignet sich gerade nicht darin, dass wir uns als Christen von der Welt absondern, uns und unsere Gemeinde meinen, auf Hochglanz polieren zu müssen und Angst davor haben, wir könnten einen Fleck abbekommen. Sondern Verherrlichung Gottes geschieht darin, wo wir uns wie Jesus die Schürze umbinden, die Ärmel hochkrempeln und uns nicht davor scheuen, mit dem Staub und dem Dreck dieser Welt in Berührung zu kommen. Verherrlichung Gottes geschieht gerade darin, dass wir uns als lebendige Tempel Gottes nicht irgendwo hinstellen und warten, bis vielleicht mal jemand zu uns kommt, sondern indem wir unsere Mobilität nutzen und wirklich hingehen zu den Menschen. Gott braucht heutzutage keine Tempel mehr aus Steinen, aber viele, viele Tempel mit Beinen. Und trotzdem ist und bleibt der gemeinschaftliche Aspekt in der Verherrlichung und der Anbetung Gottes erhalten. Paulus bringt das im Epheserbrief Kapitel 2 folgendermaßen zum Ausdruck. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Nicht nur wir als einzelne Christinnen und Christen, auch die Gemeinde Jesu als Gemeinschaft hat die Aufgabe, Gott als lebendigen Tempel zu verherrlichen. Und auch für das gemeinschaftliche Tempelsein als Gemeinde spielt in besonderer Weise das Liebesgebot Jesu eine Rolle. So schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi, Kapitel 1, Vers 9 und folgende. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Und im ersten Petrusbrief heißt es, vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnaden Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gerade im letzten Textabschnitt aus dem ersten Petrusbrief wird deutlich, Verherrlichung Gottes geschieht im Dienst aneinander. Verherrlichung Gottes geschieht dort, wo wir unsere von Gott geschenkten Gaben zum Wohl füreinander einbringen und ausleben. Und hier verbindet sich unter anderem konkret die Aufgabe als Gemeinschaft Gottes, einander zu ermutigen, worum es in der letzten Predigt vor 4 Wochen ging, mit der Aufgabe als Gemeinschaft Gott zu verherrlichen. Jetzt habe ich sehr ausführlich das Thema der Verherrlichung Gottes in den Blick genommen. Und die Frage nach dem gemeinsamen Anbeten kam noch nicht so wirklich vor. Und das war tatsächlich Absicht. Das hat einen inhaltlichen Grund. Und der Grund ist, das Thema Anbetung erfährt im Neuen Testament keine ausführliche Behandlung oder Betrachtung. Aber es heißt nicht, dass Anbetung Gottes für uns als einzelne Christinnen und Christen oder aber für die Gemeinschaft der Glaubenden damit nicht von Bedeutung ist. Ganz im Gegenteil. Wiederum kann Paulus in Epheser 1, Vers 12 sagen, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Und einige Verse vorher heißt es, er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Und mehrfach wird im Neuen Testament besonders auch die Gemeinschaft der Glaubenden zur Anbetung Gottes aufgefordert. Zum Beispiel in der konkreten Aufforderung zum Dank. Kolosser 1, Vers 12, dankt dem Vater mit Freude. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17, dankt für alles. Im Neuen Testament begegnet uns aber keine spezielle Theologie der Anbetung und des Lobpreises. Es wird nicht definiert, welche Instrumente heilig sind oder nicht, welche Farben oder Schmuckornamente die Kleidung der Musiker haben sollte, wie viele Posaunen und Pauken jetzt genau an bestimmten Feiertagen einzusetzen sind. Nirgendwo wird definiert, wie viele Lieder einen Lobpreisteil ausmachen. Aber Lieder sind ganz selbstverständlich Elemente des Lobpreises in der Gemeinschaft der Glaubenden. Nochmal Epheserbrief, Kapitel 5, 19 bis 20. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Diese wenigen Aussagen aus dem Neuen Testament, die zeigen auf, dass Anbetung Gottes auf der einen Seite eben Grundauftrag und Grundaspekt der Gemeinschaft der Glaubenden ist und das gleichzeitig in ganz unaufgeregter Weise. In der Frage, warum Gott für uns als glaubende Gemeinschaft möchte und welche Aufgaben und Funktionen die Gemeinschaft als Gemeinde hat, da wird im Neuen Testament deutlich, dass Verherrlichung Gottes und Anbetung Gottes dem Grundsatz nach nichts mit Bombast zu tun haben. Die Zeit, in der die Größe eines Gebäudes oder die Menge an Gold oder die künstlerischen Fähigkeiten Gottes Größe widerspiegeln sollen, die ist mit Jesus zu Ende gegangen. Mit Jesus ist das Zeitalter angebrochen, in dem eine andere Äußerlichkeit wichtig wird. Nämlich die Äußerlichkeit der gelebten Liebe in Christus. Mit der wir beeindrucken und Christus verherrlichen sollen. Wie wir als Einzelne Liebe üben und leben im Miteinander und wie wir als Gemeinschaft untereinander Liebe üben und leben. Das soll beeindrucken. Und die Anbetung Gottes hat dabei eine ganz wichtige und zugleich unaufgeregte Funktion. Denn im Lob der herrlichen Gnade Gottes, so wie es in Epheser 1,6 heißt, da nehmen wir nämlich Gottes Gnade und seine bedingungslose Liebe, mit der er uns liebt und immer wieder neu vergibt, in den Blick. Und damit die Grundlage und die Kraft für unsere Liebe, für unsere gelebte Liebe. Und daran ist Anbetung Gottes dann nicht nur ein Antworten auf Gottes Liebe, ein Zurücklieben Gottes, sondern es wird automatisch wieder zu einem Reden Gottes an uns. Ein in Kontakt kommen mit der Liebe Gottes und ein Zurüsten für das, was wir als Glaubende und als Gemeinschaft der Glaubenden sein sollen. Nämlich ein lebendiger Tempel der Liebe und der Gnade Gottes. Und darin lasse uns Gott in seiner Liebe und Kraft immer mehr zunehmen. Amen.